Es geht weiter im ersten Johannesbrief. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier einen Text übersprungen habe, aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Der erste Johannesbrief ist ja geschrieben an eine Gemeinde, die gerade eine Spaltung hinter sich hat. Da sind welche weggegangen. Und mit denen setzt sich Johannes auch ein Stück weit auseinander, allerdings eher am Rande. Er macht das eigentlich indirekt, indem er darauf hinweist und sagt, nur wer Jesus als den Christus bekennt, der gehört eigentlich dazu, der ist eigentlich mittendrin. Das hatten wir bis jetzt. Und er redet auch darüber, was das für Auswirkungen hat, für Konsequenzen. Und dann kommt dieser Text. Also ich muss sagen, ich habe den ersten Johannesbrief so im Laufe meiner 30 Dienstjahre einige Male komplett durchgepredigt. Also ich habe ihn sicher schon 3, 4, 5 Mal durchgearbeitet. Aber der Text von heute, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Es gibt so Texte, ja, man hat sie gelesen, man hat sie auch bearbeitet, aber irgendwie nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Geht euch das auch manchmal so? Da liest man einen Text in der Bibel und man denkt, habe ich den schon mal gelesen? Und man hat mit Sicherheit, also in dem Fall habe ich das mit Sicherheit, ist mir übrigens auch die Woche so gegangen, da bin ich auf einen Text gestoßen, dass nach dem Einzug in Jerusalem nochmal Gott vom Himmel her Jesus beglaubigt hat, mit einer Stimme vom Himmel. Das wusste ich von der Taufe Jesu, dass das aber so kurz vor der Kreuzigung nochmal passiert ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt manchmal so Dinge, dass man etwas gehört hat, etwas weiß, also, aber irgendwie ist es wieder weg. Wir lesen heute, wie es ja hier auch schon steht, 1. Johannes 2, 24 bis 29. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Also da sind Sätze drin, die können mich ja arbeitslos machen. Gucken wir mal. Erstmal, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Dieses von Anfang an ist für Johannes ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe auch mal wieder nachgeguckt, wie oft dieses von Anfang an im Neuen Testament vorkommt und über die Hälfte aller Belege stehen bei Johannes. Die meisten davon in den Johannesbriefen, 1 oder 2 im Johannesevangelium und der Rest verteilt sich aufs ganze restliche Neue Testament. Johannes legt ganz, ganz viel Wert drauf, auf das sich zurückzubeziehen, was von Anfang an war. Am Anfang seines Briefes bezieht er sich damit auf den Anfang der Wirksamkeit Jesu. Johannes ist ja einer der Jünger, die wirklich von Anfang an dabei waren, die also von Anfang an erlebt haben, was da passiert. Hier geht es offensichtlich um den Anfang dieser Gemeinde. Wir wissen ja nicht, welche Gemeinde das ist. Es scheint eher eine judenchristliche Gemeinde zu sein, weil er viele Dinge aufgreift, die aus diesem Hintergrund kommen. Und wie gesagt, es ist eine Gemeinde, die ganz offensichtlich gerade eine Spaltung hinter sich hat, also in einer schwierigen Situation ist, aber wo sie geografisch ist, wie alt oder jung diese Gemeinde ist, groß oder klein, das wissen wir alles nicht so genau. Aber Johannes geht zurück, was ihr von Anfang an gehört habt. Ich hätte beinahe gesagt, wodurch ihr zum Glauben gekommen seid. Und jetzt wäre es mal interessant, hier zu unterbrechen, aufzuhören zu predigen und euch herauszufordern, zu sagen, durch welche Aussagen des Evangeliums seid ihr eigentlich zum Glauben gekommen? Was war der Anfang eures Glaubenslebens? Ich habe es ja schon öfters erzählt, bei mir war es die Kombi aus den beiden Bibelversen, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann daneben gestellt der Satz, wer gegen ein Gebot verstößt, der hat gegen das ganze Gesetz verstoßen. Und dann war ja klar, gegen irgendein Gebot hat jeder von uns schon mal verstoßen. Also damals war das natürlich kindgerecht aufgearbeitet. Irgendwas hat jeder schon mal gemacht, nicht ganz die Wahrheit gesagt oder der Mama mal eine Mark aus dem Portemonnaie geklaut. Ja, damals gab es noch D-Mark. Und also irgendwas. Und das ist ganz klar, irgendwo hat jeder schon mal gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn dann stimmt, dass wer gegen ein Gebot verstoßen hat, gegen das ganze Gesetz verstoßen hat und dann der Lohn dafür, der Tod ist, dann haben wir eigentlich alle verloren. Und wenn uns dann Jesus das ewige Leben als Geschenk anbietet, dann wäre ich ja ein Depp, also das war wirklich meine Logik, dann wäre ich ja ein Depp, wenn ich das nicht annehmen würde. Das war meine Bekehrung. Liegt ein paar Jahrzehnte zurück. Aber ich denke, das, was uns damals bewegt hat, das war in der Regel genau das Zentrum. Und da sagt Johannes, da bleibt dran. Lasst euch da nichts anderes verkaufen. Und Paulus, der sagt ja sogar, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Und ich sage es noch einmal, sei es ein Engel vom Himmel oder sei ich es selber, wer euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Das ist die einzige Stelle, die ich auf Anhieb wüsste, wo im Neuen Testament jemand verflucht wird. Ich wüsste sonst keine. Ja, der Maulbeerbaum, aber das ist kein Mensch. Also es ist ganz, ganz zentral, dass wir bei dieser ursprünglichen Botschaft bleiben. Dass wir nicht zulassen, dass jemand an dieser Schraube dreht. Die Gemeinde, an die Johannes schreibt, die hatten ja genau damit zu tun, dass Menschen gekommen sind, die gesagt haben, ja, euer Jesus, der mag ja ganz in Ordnung sein, aber wir wissen noch mehr, wir wissen genauer, wie es ist und der Messias ist das auf keinen Fall und das ist, ja, und dann haben sie so andere Lehren mit reingebracht. Offensichtlich ist die Mehrheit der Gemeinde aber stabil geblieben. Sie sind beim Evangelium geblieben und so sind die, die was anderes sagen wollten, was anderes lehren wollten, gegangen. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo es andersrum ist, wo tatsächlich die Mehrheit abdriftet und nur den Rest, da muss der Rest gehen. Aber wie auch immer, wir können über viele theologische Fragen diskutieren, von mir aus auch mal streiten, aber nicht an der Mitte. Nicht an diesem Kern, der Jesus Christus heißt. Das ist auch aus den Abschnitten vorher schon ja deutlich. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Rein von der Grammatik, vom Satz her steht das jetzt ganz unten. Eigentlich müsste das ja ganz fett quer stehen. Darum geht es. Darum geht es. Es geht darum, haben wir das ewige Leben oder haben wir es nicht? Nehmen wir das an oder nicht? Das ist eigentlich die Frage. In Jesus haben wir das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ihr kennt die Verse alle. Ich habe sie in den letzten Wochen immer wieder zitiert. In Jesus haben wir das Leben. Das ist seine Verheißung. Das ist das, was er uns gibt. Das ist das, was er uns zusagt. Und das ist ja die Botschaft, ich meine, wie sollen wir sonst zum Glauben gekommen sein, wenn nicht durch diese Botschaft? Ich meine, ich habe das auch erlebt in einer Kirchengemeinde, wo ein Pfarrer Gemeindemitglieder gewonnen hat. Es sind wirklich Leute in die Kirche eingetreten, weil sie was an der Situation im Kindergarten verbessern wollten, also aus, ich sag mal, aus politischen Gründen. Jetzt nicht kommunalpolitisch, sondern schon irgendwo. Aber das sind ja keine Bekehrungen. Das sind ja keine Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sondern dann kann ich meine Mitgliederstatistik ein bisschen aufhübschen. Aber langfristig gibt es Probleme, weil ich Leute drin habe, die geistlich eigentlich nicht dahinterstehen. Und dann kommt hier ein zweiter Teil, ich habe ihn überschrieben, vertraue auf deine Berufung. Dies habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Das ist nochmal der Abschnitt davor, wo er sagt, das ist der Antichrist, der Christus leugnet, der Jesus nicht als Messias bekennt. Also das habe ich euch von denen geschrieben. Und dann hatten wir da ja auch schon mal diesen Begriff der Salbung. Der kommt im Neuen Testament als Hauptwort, Salbung, nicht Salben, das Verb, sondern Salbung, nur in diesem Kontext vor. Also in dem Text letzte Woche oder vor 14 Tagen und hier. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Es ist die Frage ja, was ist mit dieser Salbung gemeint? Manche Ausleger, bis hin in die Wörterbücher rein, die sagen, das ist einfach der Heilige Geist und Johannes gebraucht vermutlich aus Gründen der Auseinandersetzung mit dieser Gruppe hier den anderen Begriff. Aber wenn wir mal fragen, was ist denn die Salbung im Alten Testament, dann ist es immer es hat mit dem Heiligen Geist zu tun, immer, klar. Also das brauchen wir gar nicht zu diskutieren, denn im Alten Testament wurde zum Beispiel der König gesalbt und bekam für sein Amt auch den Heiligen Geist. Und das heißt, es ist eine Berufung in ein Amt, die auch verbunden ist mit der entsprechenden Begabung. Im Alten Testament bekam man ja nur für eine bestimmte Aufgabe den Heiligen Geist. Nicht jeder Gläubige bekam den Heiligen Geist, sondern wer eine Aufgabe bekam, Könige, Priester, Propheten, die Handwerker, die am Tempel an der Stiftshütte gearbeitet haben, die bekamen für ihre Aufgabe den Heiligen Geist. Seit Pfingsten ist es anders. Oder ist die Reihenfolge anders, sagen wir es mal so. Seit Pfingsten bekommt jeder, der zum Glauben kommt, den Heiligen Geist. Und damit auch eine Aufgabe. Ja, also jeder bekommt von Gott etwas zugewiesen. Und die Salbung ist, wenn ich das vom Alten Testament mal gucke, einerseits natürlich das sichtbare Zeichen, aber das ist neutestamentlich ja eher die Taufe. Ja, diese sichtbare Zeichen für das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und ich denke, dass hier Salbung mehr ist oder mehr meint als das Ausgießen des Heiligen Geistes über die Menschen, sondern Johannes betont hier auch, ihr habt eine Begabung bekommen. Und deswegen heißt es ja, diese Salbung lehrt euch. Natürlich, wenn wir jetzt Parallelstellen suchen, sind das alles die Dinge, die der Heilige Geist tut. Und von daher könnten wir hier auch den Heiligen Geist einsetzen. Ja, also der Geist wird euch der Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten, nennt es Jesus mal. Er redet von dem Tröster. An anderen Stellen wird er als der Heilige Geist, der Geist Gottes benannt. Hier die Salbung. Aber ich würde sagen, die Betonung ist hier etwas anders. Ihr seid ausgerüstet worden, ihr seid berufen worden. Ja, Petrus schreibt ja auch mal, dass wir ein Volk von Königen und Priestern sind. Ihr seid berufen worden, ihr seid eingesetzt worden und habt entsprechend, so wie es im Alten Testament üblich war, diese Salbung bekommen, auch wenn es vermutlich, ich kenne die Praxis der damaligen Zeit nicht genau, vermutlich war es keine direkte Salbung, ja, also mit Öl auf dem Haupt. Aber Johannes sagt, es war dasselbe. Ihr habt eine Salbung empfangen und die bleibt in euch. Und dann, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Und das habe ich gemeint mit Vertraue auf deine Berufung. Vertraue darauf, dass du selber mit Gebet, Bibellesen, Prüfen, Hören die Wahrheit erkennen kannst durch den Heiligen Geist. Nicht durch unseren Krebs. Ja, also auch das kennt ihr. Ich erzähle gerne von zwei Leuten. Ein Mitschüler, der hat die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen, hat gesagt, sagt mir nichts. Hatte ich damals noch nicht. Ja, die Bibel mal komplett durchgelesen. Und unser Schwiegersohn, der hat halt angefangen, in der Bibel zu lesen, weil er eine Bibel vor der Vernichtung gerettet hatte. An sich war das für ihn überhaupt kein Thema und kommt zum Glauben, nur durch Bibel lesen. Es ist also immer der Heilige Geist, der da mit eingreift. Ja, ohne ihn ist es einfach ein altes Buch. Wenn der Geist Gottes uns die Augen und die Herzen öffnet, dann können wir es erkennen und verstehen. Die Bibel ist ein ganz geheimnisvolles Buch. Das schlichteste Gemüt kann die Kernaussagen der Bibel verstehen. Eine Pfarrerin bei uns zu Hause hat mit geistig Behinderten Konfirmationsunterricht gemacht. War mein Bruder auch mit dabei. Das schlichteste Gemüt kann die einfachsten Kernaussagen der Bibel verstehen. Und der größte Theologe wird nie fertig. Wenn euch jemand kommt und sagt, ich habe alles verstanden, dann lauft so schnell ihr könnt. Den gibt es nämlich nicht. Ja? Das habe ich ja auch, ich denke, beim letzten Mal schon gesagt, ich bin in die Ausbildung, ich weiß schon sehr viel und den Rest, was ich nicht weiß, das erfahre ich jetzt hier in der theologischen Ausbildung. Und als ich rauskam, hatte ich mehr Fragen als vorher. Je mehr wir von der Bibel wissen, umso mehr Fragen haben wir. Das ist normal. Also wenn euch das frustriert, weil euch das bisher so gegangen ist, lasst euch sagen, das ist völlig normal. Weil Gott einfach so groß ist, dass ich ihn nicht ins Letzte verstehen kann. Aber jeder kann insbesondere und vor allen Dingen durch den Heiligen Geist erkennen und verstehen, worum es im Kern geht. Und wenn ihr also das Gefühl habt, da redet jemand Stuss, dann prüft das gerne nochmal an der Bibel, aber stellt ihn zur Rede. Ihr seid befähigt, durch den Heiligen Geist zu prüfen. Und wenn wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen an bestimmten Fragen, auch das gibt es ja ganz klar, das kann sein, dann lasst uns darüber ringen, lasst uns darüber diskutieren, vor allen Dingen lasst uns einander nicht den Glauben absprechen. Solange jemand aus der Vergebung durch Jesus Christus lebt, ist er mein Bruder oder meine Schwester. Ihr kennt ja den Spruch, der mich geprägt hat, der Heinrich Jochums, lange Zeit Präsident der Evangelischen Gesellschaft, vorher Pfarrer in Alserfeld in meinem Heimatort. Meine Mutter ist in seinem Konfirmandenunterricht zum Glauben gekommen und mit über 80 hat er bei uns Gastvorlesungen gehalten. Und dann wurde er zu einer bestimmten theologischen Richtung gefragt, was er davon hält. Antwort: Es sind meine Brüder, aber es sind irrende Brüder. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst mal, es sind meine Brüder. Und dann kommt meine Einschätzung oder seine in dem Falle, aber ich bin der Überzeugung, an dem Punkt irren sie. Wenn wir so miteinander umgehen, dann werden wir das Tischtuch nicht völlig zerschneiden. Denn wir wissen, im Himmel sitzen wir dann doch wieder an einem Tisch. Und das könnte ja peinlich werden, wenn wir uns hier unten daneben benommen haben, haben das Tischtuch zerschnitten und auf einmal sitzen wir im Himmel dann doch wieder an einem Tisch. Das ist einfach eine Voraussetzung. Aber die Grundlagen, nämlich dass Jesus Christus für unsere Schuld bezahlt hat, die, an denen können wir nicht diskutieren, an denen können wir nicht streiten. Das sagen auch die Texte, das sagt auch Johannes in den Abschnitten, die wir schon gelesen haben. Ganz klar, das ist nicht diskutierbar. Das ist eindeutig. Da gibt es nichts dran rumzurütteln. Aber dieser Vers hier, und ihr habt ja gesehen, ich habe das ja sogar zur Gesamtüberschrift über den ganzen Abschnitt gemacht. Hier geht es darum, durch den Heiligen Geist könnt ihr selber prüfen. Und jetzt mal ein bisschen spitz gesagt. Wir ringen ja gerade drum, auch mehr Leute zu finden, die bereit sind, in die Verkündigung zu gehen. Und ich bin der Meinung, dass das viele könnten. Und das heißt ja aber erstmal vom Grundsatz her könnte das jeder von euch. Wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann könnt ihr auch von ihm reden. Vielleicht nicht 20, 30 Minuten hier vorne am Stück. Das mag sein, das hat auch was mit Begabung zu tun. Aber grundsätzlich kann jeder von euch von Jesus reden. Denn ihr habt den Heiligen Geist bekommen, ihr habt diese Salbung bekommen und Johannes sagt, ihr wisst das, ihr seid gelehrt, ihr könnt das. Und ich würde gerne euer Selbstbewusstsein an dieser Stelle ein Stück weit stärken. Lasst euch nicht einschüchtern von Leuten, entweder wie mir, die reden können, ja, die nun mal diese Gabe bekommen haben. Ich habe schon in der Grundschule, da haben wir eine Diskussionsrunde gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, meine Mutter hat das erzählt. Haben wir eine Diskussionsrunde gemacht. In meiner Heimat gibt es ja viele Stauseen. Und ich war also der Vertreter dieser Stromgesellschaft, die dann Stausee bauen wollte. Die anderen waren die Vertreter der Einwohner, deren Dorf dann im Wasser verschwindet. Die haben mir am Schluss alle ihre Grundstücke geschenkt. Nur dadurch entsteht keine geistliche Frucht. Deshalb lasst euch nicht davon einschüchtern, wenn einer reden kann. Ich würde sogar sagen, das ist an sich noch nicht mal eine Geistesgabe. Das ist eine natürliche Begabung. Die kann ich zum Segen oder zum Fluch einsetzen. Die ist an sich nicht unbedingt ein Segen. Die kann man auch andersrum einsetzen. Und lasst euch nicht einschüchtern von Leuten, die irgendwie auftrumpfen und so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen hätten keine Ahnung. Ja, also wie einer meiner lieben Kollegen mal rausgehauen hat, ich habe eine theologische Ausbildung, deswegen habe ich mehr Heiligen Geist. Ja, wenn es nicht um Leute gegangen wäre, die mir wichtig gewesen wären, hätte ich auch schallend gelacht. Der Klaus hat nur leise gelacht, aber ist absurd. Das ist so absurd, dass man eigentlich laut lachen müsste, wenn es nicht so traurig wäre. Aber bitte lasst euch von solchen Leuten nicht einschüchtern. Ihr habt genauso viel Heiligen Geist bekommen wie der, vielleicht mehr. Und Gott kann jedem von euch die Augen und die Herzen und den Verstand öffnen, dass ihr versteht, worum es geht. Darum, das ist auch das Anliegen, das Johannes hier hat. Das ist nicht nur mein Anliegen. Er möchte den Menschen ein Stück Selbstvertrauen vermitteln, dass sie begreifen, ich muss mir nicht von jedem alles erzählen lassen. Sondern wenn euch was komisch vorkommt, nehmt eure Bibel in die Hand, betet drüber, lest nach. Und wenn ihr zu anderen Ergebnissen kommt, stellt denjenigen zur Rede. Also wenn es bei uns passiert, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Also wenn es woanders passiert, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also wenn es ein Fernsehgottesdienst oder sowas ist, komme ich an die Leute manchmal nicht ran. Aber ihr habt diese Salbung. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Ihr habt von Gott zugesprochen bekommen, dass ihr sein Wort verstehen könnt. Und dann bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Bleibt dran, bleibt in ihm. Interessant wäre mal hier, wer wir ist. Meint er hier die Leser und sich selbst? Oder meint er sich und die anderen Evangelisten, die in dieser Gemeinde gepredigt haben? Haben wir leider keine Infos zu. Beim Evangeliumsrundfunk gilt die Regel, wenn man da eine Andacht macht oder irgendwas, wenn man wir sagt, immer zu definieren, wer ist wir? Also wir als Christen oder wir als evangelische Christen oder wir als Süddeutsche Gemeinschaft Künzelsau oder wir, die alles besser wissen als alle anderen oder wer ist wir? Hier steht es leider nicht. Er hat also kein Seminar beim Evangeliumsrundfunk mitgemacht. Er hat es nicht geklärt. Aber es geht darum, dass wir an Jesus bleiben, damit wir Zuversicht haben, wenn er kommt. Damit wir dranbleiben, dran sind, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Wir haben das ja eben gesungen, in der einen Strophe, dass die Gerechtigkeit uns rettet. Da bin ich so ins Grübeln gekommen. Stimmt das eigentlich, dass die Gerechtigkeit uns rettet? Ja, beides ist richtig. Ja? die Gerechtigkeit, aber also die Gerechtigkeit hätte mich ja eigentlich, wie vorhin schon erklärt, zum Tode verurteilt. Aber dann ist Jesus hergekommen und hat gesagt, ich bezahle. Und damit ist es gerecht, wenn Gott mich freispricht, denn die Schuld ist ja bezahlt. Ja, also es stimmt wieder. Aber ich musste erst mal drüber nachdenken. Wieso rettet mich die Gerechtigkeit? Genau. Ja, das Bild, das ich schon mal hatte, die Politesse, die erst das Knöllchen ausschält und dann selber bezahlt. Ja, bei der Politesse würden wir lachen, aber genau das ist es, was Gott tut. Deswegen rettet uns die Gerechtigkeit. Und wenn wir wissen, dass er gerecht ist, dann sehen wir das, was diese Gerechtigkeit hervorbringt. Diese Frucht, Jesus sagt ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was bringt jemand hervor? Und danach kann und darf ich Dinge beurteilen. Wie gesagt, mein Wunsch, mein Ziel mit der heutigen Predigt wäre dann erreicht, wenn ihr den Mut habt, zu prüfen, was man euch vorsetzt. Und insbesondere, wenn es euch fremd vorkommt. Also wenn ihr sagt, na, das passt doch zu dem, was ich bis jetzt von Jesus gewusst habe, überhaupt nicht richtig dazu. Da ist doch irgendwas nicht rund. Dann habt den Mut zu prüfen und gegebenenfalls zu widersprechen. Und natürlich, das ist so ein Nebeneffekt, sprecht niemand den Glauben ab, der selber aus der Vergebung Jesu lebt. Auch wenn er noch so quer liegen sollte mit manchen theologischen Auffassungen. Nach unserer Meinung. Auch die kann ja gelegentlich falsch sein. Der Prüfmaßstab ist immer die Bibel. Lasst uns da dranbleiben. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir das so wissen dürfen, dass du zu uns redest, dass wir nicht besonders begabte Menschen brauchen, um die Wahrheit zu erfahren, sondern dass du jedem von uns das Herz und den Verstand öffnen kannst, dass er deine Wahrheit erkennt und versteht. Und bewahre uns vor Irrlehrern, die besonders schlau tun, aber nicht von dir berufen und gesandt sind. Amen.